Oh, was für eine tolle Zeit im Lobpreis, oder? Was für ein starker Moment, wo Gott einfach so spürbar wird und wir spüren, wie sein Segen einfach ausfließt, nicht nur über Kinder, über jeden von uns, weil das ist so auf seinem Herzen. Das ist etwas, was mich begeistert, dass wir einen Gott haben, der segnen möchte und der auch segnen möchte durch Beziehungen, Eltern, Kinder, Freunde, Erwachsene, Familien, und wir sind alle hier versammelt und sind unter dem Segen Gottes. Das ist so genial. Und das ist auch etwas, was Gott von Anfang an gedacht hat. Gott ist ein Gott, der in Beziehung denkt und der in Beziehung lebt. Gott ist ein Gott, der am Anfang in der Schöpfungsgeschichte gesagt hat, lasst uns Menschen machen, lasst uns das tun. Nicht ich will alleine, sondern hey, lasst uns gemeinsam machen. Gott ist ein Gott, der gemeinsam unterwegs ist. Er ist der Vater, er ist der Sohn, er ist der Heilige Geist, der Gemeinschaft miteinander hat, der in Beziehung lebt. Und Gott schafft den Menschen, um in Beziehung mit ihm zu leben. Und es dauerte nicht lange, nachdem er Adam geschaffen hatte. Da war eins ganz schnell klar. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine unterwegs ist. Und es ist für mich ganz neu, dass ich darüber nachgedacht habe. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine unterwegs ist. Es ist nicht gut, dass, wenn ich alleine wäre, das wäre nicht gut. Ich meine, ich bin jemand, der auch mal ganz gut damit zurechtkommt, irgendwo alleine zu sein, aber so ganz alleine. In der Jugend spielen wir ein Spiel, das heißt, würdest du lieber? Und dann wird eine Frage gestellt und dann gibt es zwei Antwortmöglichkeiten und jemand muss wählen. Und die anderen in der Gruppe müssen raten oder einschätzen, wie derjenige sich entscheidet. Antwort 1 oder Antwort 2? Und das ist interessant, weil man lernt sich ziemlich gut kennen. Und es kam am Freitag eine Frage, die hat mich fasziniert. Wenn du im Gefängnis wärst, ja, es geht schon mal nicht gut los, aber wenn du im Gefängnis wärst, würdest du lieber lebenslänglich Einzelhaft oder lebenslänglich in einem Gefängnisraum, wo andere Leute auch drin sind? Was würdest du lieber? Antwort 1 oder Antwort 2? Einzelhaft für immer alleine? Keine sozialen Kontakte oder in einem Raum, wo andere sind, die sind vielleicht schwierig, ja, kann man mal von ausgehen, im Gefängnis, das ist bestimmt nicht einfach, aber hey, wofür würdest du dich entscheiden? Und ich habe darüber nachgedacht, ja, ich sage, aber lebenslang ist echt eine lange Zeit, und jemand von unseren Jugendlichen, die richtig cool, die wussten das, dass also Einzelhaft ist eine der schlimmsten Strafen überhaupt. Einzelhaft auf Dauer macht Menschen kaputt, weil wir sind soziale Wesen. Gott hat uns geschaffen, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Er hat uns geschaffen, wie er, in Beziehungen zu leben. Und das ist etwas, was er segnen möchte. Er möchte gesunde Beziehungen hervorbringen und er möchte gesunde Beziehungen segnen. Das ist so auf seinem Herzschlag. Von daher ist es genial, wie wir hier alle irgendwo doch auch in Beziehungen miteinander verbunden sind. Hier sind Familie, hier sind Freunde, hier sind Glaubensbrüder und Schwestern. Wir sind als Gemeinde und wir sind gemeinsam unterwegs. Wie eine große Familie leben wir in Beziehungen zusammen. Das ist so genial. Und Gott freut sich darüber. Und ich habe aber auch eine steile These mitgebracht heute. Ich habe gedacht, ich mache einfach mal so ein Statement. Wo Beziehungen sind, da ist Herausforderung. Wo Freundschaften sind, da ist Herausforderung. Wo Familie ist, da ist Herausforderung. Ich meine, ohne Frage, ist ein gewaltiger Segen, ja, und wir spüren das. Aber ist nicht auch manchmal eine Herausforderung? Bin ich der Einzige, der vielleicht so manchmal sowas denkt, oder geht es euch auch so? Bin ich hier alleine oder habt ihr auch? Ja, ich sehe Leute nicken, danke. Weil manchmal kann ja sein, dass ich so ein bisschen selber so ein bisschen komisch bin und es ist irgendwie nur meins so. Ja, aber wo Beziehungen sind, da ist auch Herausforderung manchmal. Und Gott ist ein Gott, der aber in diesen Beziehungen lebt. Und anhand des Kreuzes kann man das gut sehen. Ja, wir haben diesen senkrechten Teil des Kreuzes, der kann symbolisieren die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Beziehung. Und wir haben den vertikalen Bereich, das ist die Beziehung zwischen den Menschen untereinander. Und Gott wünscht sich, dass das funktioniert. Und er gibt sich Mühe, uns zu erklären, dass das funktioniert. Und seine Geschichte mit uns ist eine Geschichte von Beziehung. Der Plan Gottes, Segen über die ganze Welt zu bringen, für jeden Menschen, ist eine Geschichte, die ist geprägt von Beziehung, von Gott zu Menschen, von Menschen zu Menschen, von Liebe, von Segen und von Herausforderung, von Trouble und von Vergebung. So sind wir unterwegs und Gott bringt seinen Plan zustande, durch alle Herausforderungen durch. Und das ist so gut, da können wir ihm vertrauen. Und eine Geschichte, an der das richtig gut deutlich wird, ist die Geschichte von Josef. Ich habe Urlaub gehabt, ja, und wir haben dort die Geschichte von Josef gelesen. Und es hat mich fasziniert, was dort alles auch rauszuholen ist. Ich will mal bloß ein paar Sachen heute Morgen auch dazu bringen, wie man bei Josef sieht, eine Geschichte von einem Plan Gottes, von Segen, von Herausforderungen in Beziehungen, von Vergebung, von Liebe. Wahnsinn, coole Geschichte, die Gott mit Menschen schreibt. Und bei Josef war das so, Josef war der Lieblingssohn seines Vaters, er hat 11 Brüder gehabt. Und Josef, der hatte etwas anderes, er hatte eine Eigenschaft gehabt, der hat gerne mal schlecht über die anderen gesprochen. Der hat gerne mal so, was seinen Vater gesteckt, was die Brüder machen, was war nicht in Ordnung und die Brüder mochten das gar nicht. Ich meine, die Brüder waren sicherlich auch wild und wüst und haben viele Sachen falsch gemacht, aber warum musste denn der Josef das erzählen? Er hat ja nur die Wahrheit erzählt. Ich würde sagen, er hat gepetzt. Und so steht es auch da. Er hat das üble Nachrede, er hat einfach das alles erzählt, was nicht gut war. Und die Brüder haben ihn dafür gehasst. Und der Vater aber hat Josef geliebt. Und er hat Josef ein Gewand gemacht, einen bunten Leibrock, lesen wir, der also ausdrückte die besondere Gunst, die besondere Gefallen, die besondere Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Und die Brüder, oh Mann, das hat die aber geärgert. Da ging was ab in Beziehungen, da ging was ab, Herausforderungen, was Josef dem Vater gesteckt hat. Und der Josef, jetzt kriegt er auch noch den Leibrock und erzählt schlecht über uns. Das ist Herausforderung in Familie, das ist Herausforderung, Beziehung ist Herausforderung zwischen Freunden, Herausforderung zwischen Brüdern. Manchmal gehen solche Dinge ab und die Brüder überlegen sich, was können wir mit Josef machen? Josef hat provoziert, hat Träume gehabt, die ihn über seine Brüder gestellt haben, hat ihnen allen erzählt, hat ihnen das aber nicht nur einfach erzählt, hat ihnen das auf die Nase gebunden. Und ey, das ging richtig zur Sache. Und dann bekamen die Brüder eine Gelegenheit. Josef kam aus der Ferne und die Brüder sehen Josef und sie überlegen sich, was machen wir mit Josef? Was machen wir mit Josef, wenn er jetzt kommt? Und sie überlegen sich, und jetzt möchte ich lesen, was sie mit Josef machen. 1. Mose 37, Vers 23. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhatte, und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer. Es war kein Wasser darin. Dann setzten sie sich, um zu essen. Also ich stelle mir das vor, ja, wie skrupellos die Brüder den Josef nehmen und werfen sie ihn in die Zisterne, in den Brunnen hinein. Da war kein Wasser und dann setzen sie sich hin und essen, als wäre nichts gewesen. Vielleicht neben dem Brunnen teilen ihr Brot. Komm, lass mal gemeinsam essen. Ja? Und Josef, der ist da an dem Brunnen und schmachtet vor sich hin und weiß nicht, was ist los, was geht hier ab. Verängstigt. Und ich dachte mir, ja, das ist ja, was waren das für Leute, habe ich gedacht. So, vor 1000 Jahren, was waren das für Wilde und tausende Kilometer weit weg. Aber wie ich über diese Stelle nachdachte, habe ich gedacht, oh meine Güte, das ist nicht weit weg. Das ist nicht weit weg, das bin ich. Ja, ich bin das. Und ich habe mich erinnert an eine Begebenheit, als ich jugendlich war. Und wir waren als Cousins und Cousinen unterwegs und ich hatte einen kleinen Cousin und wir kamen auf die glorreiche Idee, im Dunkeln, im Wörlitzer Park, das ist da, wo ich aufgewachsen bin in Wörlitz, Verstecke zu spielen. Und jeder musste mal suchen, ne, wie das so ist. Und ja, verstecken sich im Dunkeln, alles duster und das war irgendwie gruselig, war spannend und so, war cool. Und dann der Kleinste, für den wir Verantwortung hatten, der musste dann suchen. Ja, pass auf, es wird noch besser. Und erzählt, und ich komme auf die Idee, während erzählt, komm, lass einfach nach Hause gehen. Lass uns einfach nach Hause gehen. Und lass uns zu Oma gehen und dann setzen wir uns aufs Sofa und wir gucken Fernsehen. Gesagt, getan. Und der Kleine im dunklen Park sucht und sucht und sucht und findet niemanden und ruft und keiner antwortet. Und wir als Älteren mit Verantwortung, wir sitzen auf der Couch und gucken Fernsehen. Keiner denkt mehr daran, was mit dem ist. Ja? Hey, ich habe gedacht, Josef ist nicht weit weg. Das ist hier. Das ist, wie ich manchmal auch bin oder war oder auch jetzt auch manchmal noch wenigstens manchmal gedanklich irgendwo unterwegs bin. Man hat so Ideen, man hat so manchmal so Sachen, die sind nicht ganz in Ordnung, aber so sind wir manchmal unterwegs. Und ich weiß nicht mehr, wie es kam, ob er den Weg irgendwie selber nach Hause dann kam oder ob die Mutter ihn gefunden hat. Da. Ich weiß nur eins, wir haben furchtbar Ärger bekommen. Aber das ist mit Beziehung. Und wenn wir als Familie zusammenkommen, dann gehen wir meistens eine Runde durch den Park, durch den Wörther Park. Und ich gehe mit meinem kleinen Cousin, der jetzt nicht mehr klein ist, ja, wir sind 20 Jahre älter, und ich gehe mit ihm durch den Park und er sagt, weißt du noch, Markus, wie wir hier Verstecke gespielt haben? Und ich habe gesucht und es war dunkel und es war keiner da und ich kam zu euch nach Hause, ihr saßt alle auf dem Sofa, Fernsehen geguckt, weißt du das noch? Ich sage, ich weiß es noch, ja. Und mein Herr, oh, es hat mir leid getan, es ist 20 Jahre her, aber was hat mir das leid getan? Ich habe gesagt, das war nicht in Ordnung und das hast du nicht verdient und es tut mir leid. Nach 20 Jahren ist das noch präsent und nach 20 Jahren sprechen wir noch drüber und nach 20 Jahren fühle ich mich immer noch dazu hingezogen zu sagen, ey, das war nicht in Ordnung, es tut mir leid. Da ist eigentlich Gras über die Sache gewachsen, aber man merkt, boah, da ist noch was. Irgendwie, das ist mit Schmunzeln, aber irgendwie so, da ist noch was. Als die Brüder den Josef in den Brunnen geworfen haben, dabei ist es nicht geblieben. Dann kam eine Sklavenhändler-Karawane vorbei und die haben gedacht, komm, lass Josef verkaufen. Dann haben wir wenigstens noch was davon. Dann kriegen wir noch Geld für den Josef. Da haben wir noch was Gutes gemacht damit. Ja? Und ich dachte mir, Mensch, wie muss das dem Josef gegangen sein? Ja? Wie hat er sich gefühlt? Was hat er da für Ängste durchgestanden? Ja? Was ist in ihm abgegangen? Und die Brüder hatten ihm den Leibrock ausgezogen, nachdem sie ihn, also er hat ihn verkauft, und sind mit dem Leibrock zum Vater Jakob gegangen. Und der Leibrock, sie haben den Leibrock zerfetzt und mit Tierblut beschmiert und dann sind sie zum Vater hin und haben gesagt, guck mal, ist das Gewand von Josef? Und der Vater sagt, oh, wilde Tiere haben meinen Sohn gefressen. Und der Vater Jakob, er war untröstlich über diesen erwarteten Tod seines Sohnes, der ja nicht tot war. Und ich habe gedacht, dieses Gewand, wenn ich mir das vorstelle, so zerrissen und blutbeschmiert, ich dachte mir, das ist wahrscheinlich so, das sieht so aus, wie Josef sich gefühlt hat. Ich glaube, dieses Gewand sieht so aus, wie die Beziehung zwischen Josef und seinen Brüdern kaputt gegangen ist. Ja, zerrissen und schmerzvoll mit Blut verschmiert. So irgendwie so habe ich gedacht, muss Josef sich gefühlt haben. Irgendwie das muss in ihm abgegangen sein. Und dieses Gewand ist so, optisch kann man sich das so vorstellen. Und der Vater war untröstlich. Und die Verwandtschaft kommt zum Vater, will ihm trösten. Er ist untröstlich. Aber das ist nicht Plan A. Gott hat gesagt, Beziehungen sollen ein Segen sein. Gesunde und segensreiche Beziehungen. Gott ist ein Gott, der Beziehungen stärken möchte. Gesunde Beziehungen stärken möchte. Und das ist mein zweiter Punkt. Warum gesunde Beziehungen stärken? Ich möchte auch sagen, nicht jede Beziehung ist eine gesunde Beziehung. Es gibt auch Beziehungen, die können krank machen. Ich möchte nur ein kurzes Beispiel geben. Ich war mit jemandem eine Zeit lang unterwegs. Ich habe jemanden durch eine Phase seines Lebens begleitet, der war früher in einer Gang. Und die Gang war für ihn wie ein Familienersatz. Aber durch diese Beziehungsstrukturen innerhalb der Gang ist alles mögliche Schlechte in sein Leben geflossen. Kriminalität, Messerstechereien, mehrmals im Tod von der Schippe gesprungen, Drogenkonsum und Drogenhandel. Er hat das komplette Programm mitgemacht. Und es war ein Fluch, dass er diese Beziehungen dort zu dieser Gang eingegangen ist. Obwohl sie ihm was gegeben hatte, wo er eigentlich Hunger nach hatte, nämlich diese Beziehung, diese familienähnliche Beziehung, diese guten Beziehungen, die waren ja füreinander da, aber was ist da alles an Negativen in sein Leben geflossen? Und es war, als er zu Gott gekommen ist, wundersame Weise, der ihn mehrmals vom Tod zurückgeholt hat, nachdem er gebetet hat, hat er beschlossen, Jesus Christus in sein Leben aufzunehmen und sein Leben zu ändern. Und in dieser Phase haben wir ihn als Gemeinde eine Zeit lang begleitet, einige von uns. Und es war ein großes Anliegen, diese bestehenden Beziehungen zu der Gang zu cutten, weil all das Negative versucht hat, ihn einzuholen, nachdem er diese Entscheidung getroffen hat. Denn aus so einer Nummer, aus so einer Gang, aus solchen Beziehungen kommst du nicht raus. Normalerweise bist du dort Mitglied auf Lebenszeit und du kommst nicht raus. Und wenn du sagst, du willst nicht mehr, dann wirst du lebenslang kontrolliert. Da gab es ein Handy, das war nur für die da. Da wurde er regelmäßig angerufen und kontrolliert, ob er noch treu zur Gang hält. Das heißt, dass er nicht zur Polizei geht und irgendwas ausplaudert. Und wer ist nicht ans Handy gegangen, hat er Besuch bekommen. So war das. Und es war nicht rückgängig zu machen. Und was haben wir gebetet im Namen von Jesus, dass diese Beziehung zu diesem negativen Einfluss gekappt wird. Und es war ein Kampf im Gebet, aber es kam der Moment, wo er sagt, es ist eigentlich nicht möglich, es ist ein Wunder passiert. Ich bin dort rausgekommen. Meine Plakette, meine Kutte, mein mit Namen drauf, ja, wird aus dem Clubhaus entfernt. Ich bin frei. Ich darf mein Handy vernichten. Es ist vorbei. Das gibt es eigentlich nicht. Aber Gott hat hier an der Stelle einen Cut gesetzt, weil jemand eine Entscheidung getroffen hat, mit seinem Leben mit Jesus zu gehen. Und da sollte ein Segen durch Beziehungen fließen und nicht Fluch. Da sollte Gutes über Beziehungen in sein Leben fließen und nicht Böses, was ihn auf falsche Wege bringt. Da hat Gott sich für eingesetzt in diesem Fall. Aber wie gut ist, dass wir alle so viele gesunde Beziehungen haben, um die es lohnt, so sehr zu kämpfen. Und Gott möchte uns zeigen und möchte uns lehren, wie wir gute, gesunde und segensreiche Beziehungen in unserem Leben bauen und pflegen und wie der Segen dadurch fließt. Und auch die Bibel hat so viel darüber zu sagen. Fast auf jeder Seite ist irgendwo Beziehung zu Gott und Beziehung zu Menschen ist überall. Und ich habe nur mal ein paar Bibelstellen mitgebracht aus dem Buch der Sprüche und aus dem Buch der Prediger. Zwei sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Prediger 4, Vers 9. Zusammen schafft man mehr. Wer zusammenarbeitet, da kommt mehr bei rum. Und sagst, ja, das ist ja easy, das ist ja oberflächlich. Ist ja logisch, ist doch klar. Aber ich sag euch, was ist das für eine Herausforderung? Was ist das für eine Herausforderung? Einige sagen Amen, ja. Was ist das für ein Segen in einer Firma, wenn Menschen zusammenarbeiten und nicht gegeneinander? Wenn Menschen gegeneinander arbeiten in einer Firma, das kann die Firma in Ruin treiben. Was zwischenmenschlich und manchmal in Teams so vor sich geht, das kann Bereiche kaputt machen, das kann Firmen in Ruin treiben. Das kann auch Segen verhindern. Das ist so schwierig manchmal, was da abgeht. Und was ist das für ein Segen, wo Leute zusammenarbeiten? Das ist ein Segen für eine Firma. Das ist ein Segen für eine Klasse, wenn Schüler zusammen an Projekten arbeiten. Das sind einige hier. Es ist ein Segen auch für Familie, wenn man gemeinsam durch Projekte geht, wenn man gemeinsam durch Phasen geht. Oder es ist ein Segen für Freunde, wenn man gemeinsam Herausforderungen angeht, die das Leben einem ja in den Weg stellt. Aber man braucht Leute, mit denen man gemeinsam arbeiten kann. Da kommt mehr bei rum. Was für ein Segen. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Prediger 4, Vers 10. Dafür ist auch gut. Was mache ich denn, wenn ich hinfalle? Ist da jemand, der mich wieder hochbringt? Schon mal gesagt, ich komme von Arbeit, ich bin aber down. Was machst du denn dann? brauchst jemanden, der dir hilft. Wir brauchen gute Beziehungen. In manchen Fällen schaffen wir es nicht, alleine wieder aufzustehen. In manchen Fällen brauchen wir von jemandem Hilfe, der uns ermutigt und der mit uns betet und der uns neu motiviert und der unsere Augen wieder neu auf Gott ausrichtet und sagt, die Hilfe kommt von oben. Sei stark und mutig. Solche braucht man manchmal in seinem Leben und dann geht's weiter. Einer trage des anderen Last, sagt Paulus, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Gemeinsam sind wir stärker. So ist es wirklich. Wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe. Wer aber eine Sache immer wieder aufrührt, entzweit Vertraute. Sprüche 17, Vers 9. Was für eine Wahrheit. Wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe. Paulus sagt auch, die Liebe deckt alles zu. Die Liebe deckt zu, die kann das. Wenn Sachen vorbei sind, dann sollten die vorbei bleiben. Wenn man die Sachen immer wieder auf den Tisch packt und Menschen konfrontiert, was sie mal falsch gemacht haben, das bringt Entzweiung. Das ist so etwas, wie hier steht, da werden Vertraute entzweit. Aber die Liebe kann zudecken. Man muss nicht immer alles wieder auf den Tisch packen. Manchmal gehören Sachen, über die gesprochen wurde, und wo Vergebung ist, wo Entschuldigung ist, die gehören zugedeckt. Aber es ist auch nicht nur, was reden wir, es ist auch, was denken wir. Manchmal, jeder von uns hat gute Seiten oder schlechte Seiten. Wir können uns nicht einteilen in gute Menschen und schlechte Menschen. Jeder von uns hat irgendwo seine guten Seiten und jeder von uns hat irgendwo seine herausfordernden Seiten und seine Charakterschwächen. Und wenn wir miteinander unterwegs sind, wir brauchen eine Fähigkeit, das Schlechte weniger zu beachten als das Gute. Bei dem Schlechten zuzudecken und bei dem Guten aufzudecken. Weil das macht was mit unserem Herzen. Da kommt Liebe hervor. Da wird der Weg gebahnt für Liebe. Auf der anderen Seite machen wir das andersrum. Decken alles Schlechte auf, wenn wir über Menschen nachdenken. Erinnern uns an alles, was nicht richtig war. Drehen unsere Gedanken immer wieder um das, was uns geärgert hat oder verletzt hat oder was wir nicht gut finden, wie er oder jemand das macht und so weiter. Das bringt eine Einstellung in unserem Herz der Ablehnung, der Entzweiung, oft des Zorns und man entfernt sich. Aber wer gesunde Beziehungen will, der muss diesen Muskel trainieren, Schlechtes zuzudecken, Gutes aufzudecken. Und das wirkt sich auf Gefühle. Wie empfinde ich, wenn ich über einen Menschen nachdenke? Ja? Habe ich positive Gefühle? Oder? Das hat was damit zu tun, was ich sehe, wenn ich an ihn denke. Worüber denke ich nach? Ein getäuschter Bruder ist unzugänglicher als eine befestigte Stadt. Und Streitigkeiten sind wie der Riegel einer Burg. Sprüche 18, Vers 19. Das ist manchmal so, ja. In Beziehungen ist es, manchmal geht vielleicht so dieser Riss im Gewand, das kann manchmal passieren, aber es ist in der Regel so, dass dieser Riss schneller passiert, als man den wieder zusammenflickt. Manchmal ist es halt der mühsame Weg, Sachen wieder zu fixen, die einmal kaputt gegangen sind und jemanden zu sich entschuldigen und Trost, wo man jemanden verletzt hat, das ist manchmal schwieriger, als dass es das passiert. Und dieser Spruch erinnert uns daran, es lohnt sich, achtsam zu sein. Es lohnt sich, das zu schätzen, Beziehungen wertzuschätzen, Beziehungen mit Achtung zu begegnen. Das ist wichtig. Wie gehen wir miteinander um? Wie sprechen wir miteinander? Dass wir nicht einfach so das laufen lassen, als wäre es alles irgendwie egal, sondern wenn was kaputt geht, dann wird es schwierig. Ja? Und das ist immer gut, auch mal im Hintergrund zu haben, im Hinterkopf, dass man dort aufpasst. Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Sprüche 27, Vers 17. Was ist das für eine Wahrheit? Ja? Gemeinsam werden wir besser, wenn wir unterwegs sind und uns durch diesen Prozess auch gehen, manchmal über Sachen zu sprechen, ja? Auch mal eine Korrektur zuzulassen, das tut uns auch mal gut. Es heißt hier, Eisen schärft Eisen. Man wird geschärft und man wird letztendlich besser. Und das geht, wenn man bereit ist, auch Korrektur zuzulassen. Und es ist hier in diesem Bild, Eisen schärft Eisen, ist ein Geben und Nehmen. Das hat auch was von Beziehungen, das hat was von Kommunikation, da ist ein Austausch, der stattfindet. Ein Hin und Her, aber gemeinsam, zusammen, Beziehung. Und ich behaupte, das ist das, was Josef und seine Brüder nicht gut gemacht haben. Josef hat über seine Brüder gesprochen, aber gab es da einen Austausch? Nee. Die Brüder haben über Josef gesprochen, aber gab es einen Austausch mit Josef? Nee. Die haben übereinander gesprochen, aber nicht miteinander. Dieses Miteinander, Eisen schafft Eisen, auch zwischen Josef und seinen Brüdern, das gab es nicht. Und das ist hier nicht gut geendet. Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Prediger 4, Vers 12, das ist ein Vers, auch den viele von uns gut kennen. Und diese Schnur, das ist für mich so ein Bild, ja, das begleitet mich auch schon von Kindheit an. Und ich werde euch gleich sagen, warum. Diese Schnur, so eine dreifache Schnur ist so viel stärker als eine einzelne, ja, weil da sind drei Teilseile sozusagen, die ineinander sich gedreht sind, geflochten sind und besonders starken Halt haben. Und als ich Kind war, ich habe es geliebt zu angeln. Und ich war mit meinem Vater in der Mecklenburgischen Seenplatte und als kleines Kind mitten auf dem See und wir haben Fische gefangen und ich hatte, als ich war ein kleines Kind, ich hatte eine kleine Angel mit einer dünnen Schnur und einem kleinen Haken und so war ich am Angeln, ne? Und ich war schon, ich habe Gott geglaubt und ich habe auch als Kind, ich habe schon gebetet und wie ich so auf der Mecklenburgischen Seenplatte mit einer Angel war, ich dachte mir, Gott, ich will auch mal einen Hecht fangen. Nicht immer nur die kleinen Fische hier. Ich will auch mal einen Hecht fangen. Und dann habe ich mir gedacht, es ist unwahrscheinlich, dass ich einen Hecht fange, aber Gott, ich möchte, dass der wenigstens anbeißt. Also wenigstens das. Und ich habe das gebetet. Und dann ist was ganz Fantastisches passiert, nämlich mit meinem kleinen Angel, mit dem kleinen Haken, da war so ein kleiner Brotkrumen dran für die kleinen Fische. Und es beißt ein kleiner Fisch an meinen kleinen Haken und es kommt ein großer Hecht und beißt auf den Fisch, der an meiner Angel hängt. Wirklich wahr. Wirklich wahr. Und ich am Kämpfen mit diesem Hecht, ja, und es dauerte nicht lange, dann macht es plopp und die Schnur war gerissen. Später, als ich größer war und einen eigenen Angelschein hatte, habe ich dafür gesorgt, dass ich eine geflochtene Schnur immer da hatte. Eine geflochtene Schnur, weil die hält mehr aus. Und so sind wir unterwegs auch in unserem Leben und so sind wir auch mit Beziehungen unterwegs. Manchmal Herausforderung und Kampf, aber da hinten, da hängt ein Segen dran. Wenn wir durchhalten und wenn wir kämpfen und gute Beziehung ist ein Segen, ist manchmal Herausforderung, ist ein Segen. Die Frage ist, hält die Schnur, damit wir den Segen an den Land ziehen, wie den Hecht. Und Josef kam in diese Situation, wo er die Gelegenheit hatte, einen Segen für sich und seine ganze Familie, die ein gigantisches Volk waren, an Land zu ziehen. Die Frage ist nur, hält die Schnur noch zwischen Josef und seinen Brüdern? Josef wurde ja als Sklave verkauft und kam in das Haus von Potiphar, das war der oberste der Leibwachen des Pharao, wurde befördert. Ja, ist dort aufgestiegen als Sklave, weil Gott mit ihm war. Alles funktioniert, was er gemacht hat, deswegen sofort befördert. Dann kam die Frau von Potiphar und hat ihn beschuldigt, dass er versucht hätte, sie zu vergewaltigen. Dann kam Josef ins Gefängnis. Dann war Josef im Gefängnis, aber Gott war mit ihm. Das haben alle sofort erkannt. Alles, was er gemacht hat, gelang ihm. Also wurde er im Gefängnis befördert, aber immer noch im Gefängnis. Aber er ist aufgestiegen. Und Gott hat es geführt, dass Josef vor den Pharao kommt, weil Josef die Fähigkeit hatte, Träume zu deuten, weil er jemand war, der am Herzen Gottes war. Und der Pharao hat einen Traum gehabt. Und der Pharao hat erkannt, Gott ist mit Josef. Und wir müssen, das müssen wir nutzen. Und hat Josef befördert. Und Josef wurde der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Der zweitmächtigste Mann direkt unter dem Pharao. Und im ganzen Umfeld kam eine Hungersnot. Und die ganzen umliegenden Länder um Ägypten kamen nach Ägypten, um Korn und Brot zu kaufen, um Nahrungsmittel zu kaufen. Und auch Josefs Familie war von dieser Hungersnot bedroht. Und wir haben gedacht, bevor wir hier sterben, lass nach Ägypten gehen und lass uns das kaufen, die Nahrungsmittel. Und die Brüder gingen nach Ägypten Und wer was kaufen wollte, musste zu Josef. Weil Josef hatte dafür gesorgt, dass Ägypten Vorräte anlegt. Hat Weisheit gehabt von Gott. Und die Brüder wollten Nahrungsmittel kaufen, haben Josef nicht erkannt, aber Josef erkennt die Brüder. Was macht man denn da? Dieses Gewand zerrissen und Blut zerschmiert. Lass uns mal denken, wie Josef wahrscheinlich sich gefühlt hat und was da war. Und all das kommt wieder hoch, als die Brüder da waren. Und Josef hat seine Brüder erstmal ins Gefängnis gepackt. Und er hat sich ein paar Tage Zeit genommen, um Entscheidungen zu treffen. Was mache ich denn mit meinen Brüdern? Was mache ich mit denen? Soll ich Rache üben? Soll ich denen helfen? Die haben sich nicht um mich gekümmert. Soll ich mich um die kümmern? Soll ich das machen? Und ich glaube, wie Josef mit sich gerungen hat, das Richtige zu tun. Ich glaube, wie er Gefühle des Schmerz und der, wo er unrichtig behandelt wurde, unfair und rücksichtslos und all das. Und ich glaube, er hat dort mit gerungen und gekämpft und einige Tage. Und dann hat Josef eine Entscheidung getroffen. Und zwar für Segen. Hält die Schnur. Diese Schnur zwischen Josef und seinen Brüdern, die war vielleicht war schon angekratzt, die war schon angerissen. Da war so dieser letzte Strang, das war Josef und er hat festgehalten. Und dieser letzte Strang an dieser Schnur hier, der hat ausgereicht, damit ein Segen fließen kann. Und Josef hat die Esel von den Brüdern vollgepackt mit Nahrungsmitteln und all das Geld, was die mitgebracht hatten, hat er wieder aufgeladen, mussten nichts bezahlen. Und da wurde ein Segen transportiert in das komplette Volk, in die komplette Familie, denn die Familie von Josef war ein großes Volk geworden. Und das hat bewirkt, dass das ganze Volk überlebt hat. Das ist ein gigantischer Segen, der da geflossen ist, weil ein Mann festgehalten hat an dieser Liebe, weil ein Mann vergeben konnte, weil ein Mann sich entschlossen hat, diesen Zorn nicht Raum zu geben, sondern in der Beziehung festzuhalten. Sind wir auch so unterwegs? Sind wir auch die, die festhalten an Liebe, die festhalten an einer Beziehung, manchmal auch, wenn es herausfordernd ist, damit ein Segen fließen kann in deine Freundeskreise, ein Segen fließen kann in deine Teams of Arbeit, in deine Familie, damit ein Segen fließen kann? Sind wir bereit, daran festzuhalten? Und wenn ja, wie machen wir das? Ist so herausfordernd und wir wissen, wie Josef gekämpft hat und manchmal fühlt es sich so an, wie wir können das nicht, wir können diese Entscheidungen nicht so treffen, wir können nicht unsere Gefühle überwinden. Es ist manchmal, scheint es ein Ding der Unmöglichkeit. Jesus erzählt eine Geschichte. Wir erinnern uns an Josef, wo die Brüder mit dem Gewand zum Vater kamen und gesagt haben, und der Vater hat erkannt, oh, mein Sohn ist tot. In der Geschichte, die Jesus erzählt, kommt der Sohn zum Vater und sagt, zahl mir vorzeitig dein Erbe aus. Mit anderen Worten, wir tun jetzt mal, als ob du tot bist. Wir tun jetzt mal so, als ob es das hier nicht mehr gibt. Und der Vater zahlt ihm das Erbe aus und der Sohn geht weg vom Vater, weit weg und geht auf seinen eigenen Wege, raus aus dem Haus des Vaters und verprasst das ganze Geld, was er von dem Vater bekommen hat, mit Hurerei und mit Party und für Essen und alles, bis nichts mehr da ist. Und dann hat er nichts mehr und ist arm und muss irgendwo als Knecht, als Sklave arbeiten und darf nicht mal das Schweinefutter essen, wo er die Schweine hütet und hat Hunger, nicht mal das Schweinefutter. Und er ist verzweifelt, der Sohn, und sagt, nach dem, was ich meinem Vater angetan habe, ich glaube es zwar nicht, aber ich habe nur noch die eine Wahl. Ich versuche zurück. Vielleicht kann ich wenigstens bei meinem Vater arbeiten. Vielleicht kann ich wenigstens dort irgendwo Essen kriegen. Vielleicht geht es mir da besser. Und er geht zurück zum Vater und wir lesen das in Lukas 15, wie der Vater schon gewartet hat. Und als der Vater den Sohn von Weitem sieht, da rannte der Vater ihm entgegen, umarmte ihn und küsste ihn ab. Und es sagt uns eins, dass Gott, der Vater im Himmel, an dieser Beziehung festhält, an dieser Liebe festhält und an Vergebung festhält. Und er hat Vergebung für uns, für diese senkrechte Ebene zwischen uns und Gott, hat er erworben. Durch Jesus Christus, seinen Sohn, der ans Kreuz gegangen ist, um all die Schuld zu tragen, die wir ja auch haben. Und hat Vergebung erwirkt, weil er die Strafe an unserer Stelle getragen hat. Und für all den Mist, den wir machen, für all das, für all den Riss und für all das, was wir falschen und wo wir sind manchmal wie die Brüder von Josef und unserem Leben und uns um Beziehungen nicht kümmern, weder um Gott noch um andere. Für all das, was wir falsch machen, da hat Jesus für bezahlt und Vergebung ist möglich, weil Jesus am Kreuz hing. Für jeden, der das glaubt. Und vom Kreuz fließt eine Vergebung in unser Leben und stellt die Beziehung zu Gott wieder her. Und da fließt Vergebung, da fließt eine Liebe, da fließt eine Güte. Lasst mich das mal lesen in Lukas 15, 21, wie es weitergeht. Der Sohn aber sprach zum Vater: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Josef war der mit dem Gewand, das zerrissen und blutverschmiert war. Der Sohn in der Geschichte von Jesus bekommt ein neues Gewand. Der bunte Leibrock war nicht mehr, aber hier gibt es ein neues Gewand. Und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wow, was für ein Segen fließt doch da in das Leben dieses Sohnes, der die Beziehung zu Gott, die Beziehung zum Vater wiederherstellt durch diese Vergebung. Und so fließt ein Segen in unser Leben. So fließt Vergebung und Wiederherstellung in unser Leben. Und weil das fließt vom Kreuz, ohne Ende, weil Gottes Liebe gigantisch ist, ohne Grenzen, da werden wir so angefüllt, dass wir geben können. Da fließt etwas durch uns hindurch. Aufgrund dieser hergestellten Beziehung fließt etwas in die horizontale Ebene, in unsere Freundschaften, in unsere Familien, in unsere Kollegen, Klassen, Schüler, mit Kommilitonen. Das fließt, wenn wir das wollen. Wenn wir zum Vater gehen. Wenn wir Vergebung durch den Glauben an Jesus in Anspruch nehmen. Und vielleicht bist du hier wie ich und denkst dir, ich brauche das alles. Ich brauche das alles. Ich brauche, dass meine Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird und dass ich immer wieder neu nehme. Und ich brauche, dass da was fließt nach links und rechts zu meinen Brüdern und Schwestern, meine Familie, meine Freundeskreise. Ich brauche die Hilfe Gottes. Ich brauche Vergebung für mich. Ich brauche Vergebung für mein Umfeld. Und wenn du hier bist und sagst, du brauchst das auch alles, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam beten. Wenn du magst, schließ doch deine Augen. Oder wenn du magst, gib Gott ein Zeichen. Wenn du magst, steh auf, mach das, wie du möchtest. Aber ich glaube, mach etwas. Jesus, wir danken dir für deine Botschaft. Wir danken dir, Herr, dass du am Kreuz die Schuld für uns bezahlt hast, um Beziehung zum Vater wiederherzustellen, damit das bereinigt ist, damit Vergebung möglich ist, Herr. Und wir wollen dir sagen, wir brauchen das. Jesus, wir glauben dir. Wir nehmen von dir Vergebung für uns in Anspruch, weil wir machen so viel falsch, Herr. Und wir sind manchmal wie die Brüder von Josef. Herr, aber wir bringen das vor dich. Wir brauchen von dir, wo wir nicht können, Herr, wir brauchen von dir Vergebung. Wir brauchen Liebe von dir, wir brauchen Güte von dir, wir brauchen, dass der Segen von dir fließt durch das, was du für uns am Kreuz getan hast. Und Herr, das ist etwas, was dir auf dem Herzen liegt. Aber Herr, Beziehungen zu unseren Brüdern, Beziehungen zu unseren Freunden, Herr, es ist etwas auch, wo wir merken, dass es herausfordernd und auch wir brauchen deine Hilfe. Wir wissen, wo wir an unsere Grenzen kommen. Wir wissen, wo der Kampf ist. Wir wissen, wie sich es manchmal anfühlt, Herr. Aber wir brauchen, dass dort etwas fließt von dir zu uns und von uns zu den anderen, dass etwas durch uns fließt, Herr. Und du hast so einen gewaltigen Segen, das fließt genug, Herr. Und wir wollen es heute in Anspruch nehmen. Wir sagen, komm, wir sind hier für dich, wir sind offen. Lass es fließen. Lass deine Vergebung in unser Leben fließen, in unser Herz. Mach uns offen, dass wir austeilen, dass wir nicht zurückhalten, dass wir austeilen. Füll unser Herz mit deiner Liebe, dass wir austeilen können. Füll unser Herz mit deiner Güte, dass wir austeilen können. Füll unser Herz mit deiner Kraft, dass wir festhalten können an Beziehungen, dass wir festhalten können auf Wegen, die herausfordernd sind, aneinander. Herr, wir beten, dass du uns Weisheit gibst, wie gesunde Beziehungen wachsen können, wie gesunde Beziehungen funktionieren können. Herr, und wir wissen, dass dir nichts unmöglich ist. Deswegen wollen wir dir eine Tür öffnen. Herr, wir wollen jetzt denken an all die Beziehungen, in denen wir leben. Herr, und wir sehnen uns nach deinem Segen. Herr, und wir sagen dir, wir geben dir das hin und wir öffnen dir jetzt eine Tür. Wir geben dir einen Zugang. Wir sperren das nicht ab, sondern wir öffnen dir eine Tür, damit du wirken darfst, damit du wirken kannst, Herr, damit dein Heilungsstrom fließt in Beziehungen hinein. Herr, und du siehst auch unser Herz, du siehst unsere Gefühle, du siehst unsere Gedanken, die sich manchmal auch so anfühlen wie dieses zerfetzte Gewand von Josef. Herr, da öffnen wir die Tür unseres Herzens, damit du ein Wunder tun kannst an unserem Herzen, damit deine heilende Hand unser Herz berührt, Verletzungen heilt, Risse heilt, Wiederherstellung bringt über manche Sachen, die kaputt gegangen sind, die vielleicht viele Jahre her sind, aber doch irgendwo noch da, irgendwo noch spürbar. Herr, wir öffnen das und vielleicht bist du hier und hast konkrete Situationen vor Augen. Nutz doch diesen Moment, wo Gott seine heilende Hand unter uns wirken lässt und gib ihm eine Sache hin im Gebet. Gib ihm das doch hin. Er ist jetzt hier, um diese Wiederherstellung zu bringen, um Heilung in dein Leben fließen zu lassen. Und Herr, du siehst das alles. Du siehst das alles. Herr, wir danken dir für deine Liebe, die dir unser Herz erfüllt, für deine Vergebung und dass deine heilende Hand mächtig ist, Risse zu heilen, Gewänder wiederherzustellen, Beziehungen wiederherzustellen, Herzen wiederherzustellen und für Liebe fähig zu machen, für Beziehungen fähig zu machen, für gute Freundschaften fähig zu machen, die tragfähig sind, damit durch unsere Beziehung Segen transportiert wird. Herr, wir beten, dass du uns die Kraft gibst, an der Schnur festzuhalten und den Segen an Land zu ziehen. Danke, dass du uns dabei hilfst. Amen.